Manche Christen stolpern über den Brief des Jakobus, sagt er nicht, dass wir durch Werke gerettet werden? Steht das nicht im Widerspruch zur Rechtfertigung allein aus Glauben? Hinter dieser Spannung steht oft eine unklare Trennung zwischen ewiger Errettung und dem zukünftigen Gericht der Gläubigen, aber auch eine vermischte Sicht von alttestamentlicher Frömmigkeit und Gottes neutestamentlicher Wirtschaft. Wer hier Klarheit gewinnt, entdeckt, wie eng lebendiger Glaube, Barmherzigkeit gegenüber den Brüdern und unsere zukünftige Belohnung vor Christus zusammengehören. Gerettet von unbarmherzigem Gericht, nicht erst von der Verdammnis. Jakobus spricht von Glauben und Werken mit einer Dringlichkeit, die nur verständlich wird, wenn wir sehen, vor welchem Gericht er uns warnend ins Licht stellt. In Jakobus 2,13 heißt es, denn das Gericht ohne Barmherzigkeit gegen den, der nicht Barmherzigkeit geübt hat. Die Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. Dieses Gericht ist nicht der endzeitliche große weiße Thron, an dem über ewige Verdammnis entschieden wird, sondern der Richterstuhl Christi, vor dem die bereits Erretteten offenbar werden. Die Frage, kann etwa der Glaube ihn erretten, stellt nicht die ewige Rechtfertigung in Christus in Frage, sondern zielt auf die Bewahrung vor einem Gericht, in dem unsere Lebensführung gewogen wird. Der gleiche Jakobus, der in Jakobus 1,21 vom eingepflanzten Wort spricht, das eure Seelen zu erretten vermag, denkt in Kategorien einer fortschreitenden, bewahrenden Errettung mitten im Leben der Gläubigen, nicht an den fundamentalen Übergang aus dem Tod ins Leben, den das Evangelium beschreibt. Er erkannte nicht, dass das Wort retten in Vers 14 nichts mit der ewigen Errettung zu tun hat. In diesem Vers heißt es, was nützt es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, aber hat keine Werke? Kann etwa der Glaube ihn retten? Manche haben diesen Vers fälschlich dazu benutzt zu lehren, dass die Errettung nicht allein durch Glauben geschieht. Das Wort retten in Vers 14 steht jedoch im Zusammenhang mit dem Gericht, von dem in Vers 13 die Rede ist. Die Spannung löst sich, wenn wir die zwei Ebenen der Errettung unterscheiden. Die eine ist endgültig, objektiv, allein durch das vollbrachte Werk Christi am Kreuz, sie ist die Gabe Gottes ohne Werke des Gesetzes. Die andere ist eine bewahrende, beurteilende Errettung, in der unser Wandel vor Christus in die Verantwortung gezogen wird und Barmherzigkeit oder Strenge erfährt. Unsere Werke sind niemals Grundlage unserer ewigen Rechtfertigung, sie sind aber sehr wohl das Material, aus dem Christus am Richterstuhl seine Belohnung oder Züchtigung formt. Jakobus sagt, redet so und handelt so wie, die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Wer so lebt, nimmt ernst, dass sein Glaube nicht nur einmalig rettet, sondern täglich in Taten Gestalt gewinnen will, die ihn vor einem unbarmherzigen Gericht bewahren. Darin liegt eine stille, aber kraftvolle Ermutigung, unser Leben in Christus ist nicht gleichgültig, es hat Gewicht in der kommenden Bewertung, und eben deshalb dürfen wir heute mit nüchterner Freude lernen, barmherzig zu leben, weil der Herr unsere Schritte sieht und in Gnade erinnern wird. Denn das Gericht ohne Barmherzigkeit gegen den, der nicht Barmherzigkeit geübt hat. Die Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. Was nützt es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, hat aber keine Werke? Kann etwa der Glaube ihn erretten? Wenn der Blick auf den Richterstuhl Christi aufgeht, verliert der Glaube seine Unverbindlichkeit. Er wird zu einer lebendigen Beziehung, die jetzt schon im Licht des kommenden Gerichts steht, aber nicht gelähmt, sondern bewahrt wird. Die Gewissheit der ewigen Errettung nimmt uns nicht die Verantwortung, sondern macht sie möglich, wir dürfen in Freiheit und Vertrauen wachsen in einem Glauben, der in Barmherzigkeit reift. So wird die Aussicht auf das Gericht nicht zum drohenden Schatten, sondern zu einem freundlichen Ernst, der unser Leben sammelt, unsere Prioritäten klärt und unser Herz motiviert, in der Gegenwart Christi so zu leben, dass seine Barmherzigkeit über jedes Gericht triumphiert. Werke der Barmherzigkeit als Frucht lebendigen Glaubens. Wenn Jakobus von Werken spricht, bleiben seine Worte nicht im Ungefähren. Er stellt uns sehr konkrete Situationen vor Augen, wenn aber ein Bruder oder eine Schwester dürftig gekleidet ist und der täglichen Nahrung entbehrt, aber jemand unter euch spricht zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch. Ihr gebt ihnen aber nicht das für den Leib Notwendige, was nützt es? In solchen Szenen wird sichtbar, was unser Glaube tatsächlich bewirkt. Frömmige Worte, die Not mit geht hin in Frieden überreden wollen, ohne die Hände zu öffnen, offenbaren einen Glauben, der in sich selbst tot ist. Die Werke, die Jakobus meint, sind nicht spektakuläre Leistungen, sondern leise, kostbare Akte der Barmherzigkeit und Liebe gegenüber den Brüdern, besonders den Armen und Übersehenen. Damit wir von einem Gericht ohne Barmherzigkeit gerettet werden, brauchen wir Werke der Barmherzigkeit und der Liebe. Diese Werke bezeugen, dass unser Glaube dazu führt, dass wir nicht nur von der Verdammnis, sondern auch von dem Gericht ohne Barmherzigkeit am Richterstuhl Christi gerettet werden. Diejenigen, die keine Werke der Barmherzigkeit und der Liebe haben, werden ein Gericht ohne Barmherzigkeit erleiden. Das bedeutet, dass sie infolge des Gerichts am Richterstuhl Christi gezüchtigt werden. Dass Jakobus dieses Versagen so scharf bezeichnet, zeigt seine geistliche Sicht: Wer systematisch den Reichen den Vorzug gibt und den Armen verachtet, wird vor Gott als Gesetzesübertreter entlarvt. Er schreibt: Wenn ihr aber die Person anseht, so begeht ihr Sünde und werdet vom Gesetz als Übertreter überführt. Ein Herz, das sich gegenüber der Not eines Bruders verschließt, steht in einem ernsten Widerspruch zu dem Glauben, der sich auf den barmherzigen Christus beruft. Darum verbindet Jakobus das zukünftige Gericht mit der Frage, ob wir Barmherzigkeit geübt haben. Werke der Liebe sind nicht ein Zusatz für besonders engagierte Christen, sondern die natürliche Frucht eines Glaubens, der begriffen hat, wie tief er selbst beschenkt wurde. Wer sich als geistlich arm vor Christus erlebt und den Reichtum seiner Gnade kennt, wird innerlich bewegt, wärmt euch und sättigt euch, nicht nur zu sagen, sondern im Rahmen seiner Möglichkeiten Wirklichkeit werden zu lassen. Solche Werke sind stille Zeugen, sie bezeugen die Echtheit unseres Glaubens und werden am Richterstuhl Christi als Gründe dafür stehen, dass Barmherzigkeit über das Gericht triumphiert. In dieser Perspektive wird Barmherzigkeit nicht zur drohenden Pflicht, sondern zur kostbaren Gelegenheit, heute schon in der Sprache der Zukunft zu leben, in der Sprache der Liebe, die Christus selbst sprechen wird. Wie Abraham und Rahab zeigt Jakobus, dass der Glaube durch solche Taten zur Reife kommt. Du siehst, dass der Glaube mit seinen Werken zusammenwirkte und der Glaube aus den Werken vollendet wurde. Vollendet wird hier nicht Gottes Rechtfertigungswerk, sondern unser Glaube selbst. Er wird vom bloßen Bekenntnis zur gelebten Wirklichkeit. Und gerade darin liegt eine tiefe Ermutigung: Niemand ist ausgeschlossen, weil er keine großen Gaben oder öffentlichen Dienste hat. Der Herr achtet auf den Becher kalten Wassers, auf das offene Herz, auf die geteilte Mahlzeit, auf den Blick, der nicht am schlichten Bruder vorbeigeht. In solchen scheinbar kleinen Werken schreibt der lebendige Glaube seine Geschichte, die der Herr eines Tages im Licht lesen und mit Barmherzigkeit beantworten wird. Wenn aber ein Bruder oder eine Schwester dürftig gekleidet ist und der täglichen Nahrung entbehrt, aber jemand unter euch spricht zu ihnen: Geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch. Ihr gebt ihnen aber nicht das für den Leib Notwendige, was nützt es? So ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. Wo Werke der Barmherzigkeit als Frucht des Glaubens verstanden werden, verliert das Wort Werk seinen bitteren Beigeschmack des Gesetzlichen. Es bekommt den Klang eines Lebens, das in Christus weich geworden ist. In der Erinnerung daran, wie oft wir selbst auf Barmherzigkeit angewiesen waren, erwacht eine stille Bereitschaft, anderen diese Barmherzigkeit nicht zu verweigern. So wächst ein Lebensstil, in dem der kommende Richterstuhl nicht nur gefürchtet, sondern in Hoffnung erwartet wird, als Tag, an dem die verborgenen Taten der Liebe sichtbar werden und der Herr selbst bestätigt, was er durch unseren einfachen, aber lebendigen Glauben in anderen gewirkt hat. Klarer Blick auf Gottes neutestamentliche Wirtschaft. Der Brief des Jakobus steht mitten in einer heißgeschichtlichen Übergangszeit. Jakobus ist Jude, tief geprägt von der Geschichte Israels, von Gesetz, Propheten und der Weisheit des Alten Bundes, und zugleich ein Apostel Jesu Christi, eingefügt in die neue Wirklichkeit von Kreuz und Auferstehung. Entsprechend mischt sich in seinem Schreiben die Sprache alttestamentlicher Frömmigkeit mit klaren neutestamentlichen Tönen. Er spricht von der Erfüllung des Gesetzes, vom Beispiel Abrahams und Rahabs, von Hiob und Elia, und gleichzeitig von Wiedergeburt, vom eingepflanzten Wort und vom Gesetz der Freiheit. Ohne den Horizont von Gottes neutestamentlicher Haushaltung entsteht leicht eine trübe Mischung, moralische Appelle werden mit Evangelium verwechselt, Charakterbildung mit göttlichem Leben gleichgesetzt, Gesetzesgehorsam mit Gnade vermengt. Der Brief des Jakobus steht in engem Zusammenhang mit der Frage der Dispensation. Doch seine Sicht in Bezug auf Gottes Dispensation war nicht klar. Mit Dispensation meinen wir hier Gottes neutestamentliche Ökonomie. Ökonomie ist eine anglisierte Form des griechischen Wortes oikonomia, eines Wortes, das Haushaltsordnung bedeutet und sich auf Gottes Verwaltung bezieht. Gottes neutestamentliche Haushaltung zeigt einen anderen Schwerpunkt. Der dreieine Gott verwaltet seine Heilsgeschichte so, dass in Christus und durch den Geist ein neues Leben ausgeteilt wird, das den Leib Christi aufbaut. Darum spricht das Neue Testament von Wachstum im Leben bis zur Reife und davon, dass Christus in uns wohnt, uns formt und durch uns handelt. Wenn Jakobus vom Gesetz der Freiheit redet, beschreibt er kein neues, verschärftes Regelwerk, sondern die gesamte neutestamentliche Offenbarung, in der Christus selbst zum inneren Maßstab und zur Kraft wird. Freiheit ist hier nicht Bindungslosigkeit, sondern das Befreitsein von der bloßen äußeren Norm hin zu einem Leben, das von innen her von Christus bestimmt wird. In dieser Perspektive verlieren die Mahnungen des Jakobus ihren harten, moralistischen Klang und werden zu Einladungen, das in uns wohnende Leben des Herrn nicht zu dämpfen. Barmherzigkeit und Liebe erscheinen dann nicht mehr als zusätzliche Pflichten, sondern als Ausdruck dessen, was der Herr in den Seinen wirken möchte. Wer Jakobus im Licht dieser Haushaltung Gottes liest, kann seine starken Betonungen richtig einsortieren. Die alttestamentlichen Beispiele bleiben wertvoll, aber sie stehen nicht mehr als isolierte Vorbilder eines allgemeinen Moralkodex vor uns, sondern als Zeugen dessen, was der Glaube in Gottes Geschichte gewirkt hat. Gleichzeitig schützt uns diese Sicht davor, Jakobus gegen Paulus auszuspielen. Die eine Linie betont die Gabe der Gerechtigkeit in Christus, die andere zeigt, wie diese Gerechtigkeit in einem konkreten Leben Gestalt gewinnt. Beides gehört zur neutestamentlichen Ökonomie Gottes, er rechtfertigt aus Glauben und führt diesen Glauben zu Werken, durch die der Leib Christi aufgebaut und sein Name geehrt wird. Wer sich in diese Sicht einübt, gewinnt einen weiten, ehrfürchtigen Blick, die persönlichen Ermahnungen des Jakobus werden Teil eines großen, liebevollen Plans Gottes, in dem selbst unsere kleinen Schritte der Barmherzigkeit ihren Platz haben in der Geschichte, die Gott mit seiner Gemeinde schreibt. So wird der Weg klarer, auf dem Jakobus uns führen möchte. Nicht in eine Rückkehr unter das Gesetz, sondern in ein Leben, in dem das Gesetz der Freiheit, Christus selbst, innerlich wirkt. Meine Brüder, habt den Glauben Jesu Christi, unseres Herrn der Herrlichkeit, ohne Ansehen der Person. Der Herr der Herrlichkeit ist der Mittelpunkt der neutestamentlichen Haushaltung, aus seiner Gegenwart heraus gewinnt jedes Wort des Jakobus seinen Klang. Wo dieser Herr im Herzen Raum gewinnt, weicht die Schwere eines rein moralischen Christseins. An ihre Stelle tritt eine ernste, aber heitere Nachfolge, in der wir uns von Gottes Ökonomie her verstehen, er teilt sein Leben aus, damit es in uns Wurzel schlägt, nach unten in die Verborgenheit und nach oben in sichtbare Frucht. Und in dieser Bewegung wird selbst die scharfe Rede des Jakobus zum Werkzeug der Gnade, das uns weckt, ordnet und ermutigt, als Kinder des neuen Bundes zu leben, getragen von Gnade, geformt durch das Wort, ausgerichtet auf die Herrlichkeit des kommenden Christus. Deshalb legt ab alle Unsauberkeit und all die viele Schlechtigkeit und nehmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut auf, das eure Seelen zu erretten vermag. Redet so und handelt so wie, die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Ein klarer Blick auf Gottes neutestamentliche Haushaltung bewahrt vor zwei Extremen, vor dem moralistischen Druck, alles aus eigener Kraft leisten zu müssen, und vor der trägen Selbstberuhigung, in der der Glaube zur bloßen Formel verkommt. Wer sich von Christus her versteht, vom Herrn der Herrlichkeit, der sein Leben in uns ausgegossen hat, wird die Worte des Jakobus als Ruf hören, im Strom dieses Lebens zu stehen. Dann werden Ermahnungen zu Wegweisern, nicht zu Lasten, Barmherzigkeit wird zur Resonanz der empfangenen Gnade, nicht zur Bedingung für Liebe. So wächst ein stiller Mut, im Alltag nach dem Gesetz der Freiheit zu leben, fest gegründet auf die vollbrachte Erlösung und zugleich wach für jede Gelegenheit, in der Christus seine Barmherzigkeit durch uns sichtbar machen möchte. Herr Jesus, führe uns im Licht deines Wortes und schenke uns Gnade, die gezeigte Wahrheit nicht nur zu verstehen, sondern im Alltag aus deinem Leben zu erfahren. Bewahre uns in deiner Gegenwart, damit unser Denken, Reden und Dienen von dir geprägt wird und dein Name in der Gemeinde verherrlicht wird. Amen.